Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Technologieunternehmen und Jugendschutz im Kontext von Smartphones, Social Media und künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Im Moment habe ich gerade ein paar spannende Mandate, wo ich wirklich zu Schulen gehe oder auch bei Berufsberatungen bin. Und das Interessante daran ist, dass man ja sehr häufig an Konferenzen ist, wo es dann mehrere von diesen Zielpersonen gibt, wo es vielleicht eine kantonale Tagung ist oder eine themenspezifische. Aber jetzt geht es wirklich ein bisschen darum, dass zum Beispiel einzelne Schulen überlegen, wie können sie künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen, wo schafft es wirklich einen Mehrwert. Und interessanterweise habe ich hier Schulen, wo zum Teil Menschen haben mit speziellen Bedürfnissen, also auch heilpädagogische Schulen oder dass es dann auch Schulen sind, eher aus privilegierten Verhältnissen. Also sehr, sehr spannend und eben nicht mehr einfach allgemein, sondern sehr konkret in einzelnen Schulen. Und was läuft bei dir, Sarah?
Ja, bei mir sind im Moment die Strategiethemen dominant. Ich habe gerade Strategie-Workshops mit Kunden von mir. Aber auch im Rahmen von meinem eigenen strategischen Mandat, sprich Verwaltungsrat oder Beirat, sind Generalversammlungen, Strategiesitzungen oder Retretten ein Thema. Und das ist auch immer sehr spannend, wenn man so die Organisation immer ein bisschen ganzheitlich anschaut. Nicht nur in Bezug auf Digitalisierung, aber natürlich auch in Bezug auf digitale Transformation und ihre strategischen Implikationen. Ja, heute reden wir über Technologieunternehmen und das Thema Jugendschutz. Das ist ein sehr emotionales Thema, wie wir auch schon ein paar Mal festgestellt haben. Und inzwischen ist es auch wirklich bei den Gerichten angekommen. Am 25. März 2026 hat das Gericht in L.A. den Konzern Meta, also ehemaliger Facebook-Konzern, für schuldig befunden. Es hat eine junge Frau geklagt und sie hat Meta und anderen Social-Media-Konzernen vorgeworfen, sie hätten sie süchtig und depressiv gemacht. Der Prozess gilt als Präzedenzfall, weil die Anklage ist wirklich auf das digitale Design und die Algorithmen angelegt waren, wo eben sozusagen die Schäden, die aus dem herausführen, die jungen Menschen entstanden sind, jetzt den Konzern kann haftbar gemacht werden. Es hat auch noch einen anderen Fall gegeben im Bundesstaat New Mexico, wo Meta zu einer Buße von $375 Millionen verurteilt worden ist, weil der Konzern nicht genug für den Schutz von Minderjährigen mache. Und auch die EU hat TikTok und ähnliche Plattformen im Blick und möchte sie unter dem europäischen Digital Services Act zur Verantwortung ziehen, weil sie junge Hirne von Kindern und Jugendlichen zu schädlichen Auswirkungen und Abhängigkeit von sozialen Medien können, führen. Wie siehst du das, Cornelia? Bist du froh, jetzt zu sehen, dass da endlich etwas passiert? Oder findest du das eher ein bisschen übertrieben, dass man jetzt die Konzerne da politisch und rechtlich verfolgt?
Ich finde es natürlich richtig, weil das ist ja Arbeit, die investiert worden ist in Regulierung. Und man hat gesagt, das sind Spielregeln. Und dann würde man auch erwarten, dass sich alle Unternehmen daran halten. Und ich finde es wirklich ein Trauerspiel, weil die Unternehmen können nicht sagen, sie wissen es nicht besser. Also Social-Media-Kanal haben wir genug lang und man wissen, wie einzelne Likes oder wie der Algorithmus vielleicht Sachen, die uns emotional empören, wie die aufgeschwemmt werden oder wie die ganzen Vergleiche, zum Beispiel gerade auch jungen Frauen, nicht gut tun. Also all die Mechanismen kennen wir und umso schlimmer ist es eigentlich, wenn man Gesetze hat, wo das probiert zu mindern und die Unternehmen sich da einfach über das hinwegsetzen. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall richtig, die zur Verantwortung zu ziehen. Leider gehen die Verfahren nämlich relativ lang und die Bussen, die tun für uns nach viel. Aber je nach Geschäftsmodell, so traurig wie es ist, die Unternehmen können das sogar verkraften, die Busse zu zahlen.
Es ist so, die Konzerne gehören zu den reichsten Unternehmen der Welt. Und darum ist das leider für viele sogar einkalkuliert, dass sie da mit diesen rechtlichen Risiken und Bussen rechnen müssen. Ich finde es eher bemerkenswert, dass es jetzt in den USA auch so Verfahren gibt. Also in der Europäischen Union schaut man ja schon lange auf das, hat auch entsprechende Regulierungen und hat auch schon früher amerikanische Technologiekonzerne, wie zum Beispiel auch Microsoft, schon vor über 20 Jahren so grosse Bussen verteilt, wenn sie zum Beispiel das Kartellrecht verletzt haben und so Sachen. Und ja, in den USA ist man doch bis jetzt meistens irgendwie doch noch ein bisschen protektionistisch unterwegs gewesen in Bezug auf die eigene Digitalwirtschaft und darum finde ich es schon bemerkenswert, dass jetzt da auch etwas passiert.
Ja, die eine Kommission in den USA hat ja auch angefangen, eine Analyse durchzuführen mit Anhörungen wegen den AI Companions. Das ist ja auch etwas, was dann in der Kritik gestanden ist, dass man sieht, dass Jugendliche zum Teil sich einfach mit den AI Companions recht intensiv austauschen, vielleicht auch ein bisschen die Realität verlieren, dass dann die Algorithmen dahinter, die KI-Modelle auch so einen verstärkenden Duktus haben, was natürlich, wenn es einem schlecht geht, wenn man vielleicht depressiv ist oder so, nicht gerade gut tut. Und das hat mich auch wirklich positiv erstaunt, dass nachher die Kommission sagt, wir wollen das genauer anschauen. Sind sich die Unternehmen ihrer Verantwortung bewusst? Und was unternehmen sie konkret? Auch zum Beispiel KI-Tools wie ChatGPT, weil die werden natürlich auch für so etwas gebraucht von Jugendlichen. Also was machen sie konkret dagegen? Und das hat schon erste Früchte getragen. Also dass man da zum Beispiel den Eltern mehr Möglichkeit gibt, auch eine gewisse Kontrollen auszuüben. Aber ich finde es einfach ein bisschen traurig, dass es da nicht auch von der Branche selber, von den Unternehmen Bestrebungen gibt, dass man vielleicht wie so einen Berufsethos hätte, wenn man sich eben als Design macht von solchen Sachen, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Weil man kann sich natürlich als Unternehmen auch nicht immer gegen Regulierung wehren und nachher die Verantwortung einfach nicht wahrnehmen. Also irgendwie beißt sich's da.
Ja, das ist ein guter Punkt, oder? Dass man eigentlich müsste die Ethik in die DNA von diesen Unternehmen einbauen. Ich denke, natürlich wäre das gut, aber aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein frommer Wunsch. Also, weil, ich habe es vorher gesagt, oder, das sind gemessen am Börsenwert die reichsten Unternehmen der Welt. Und in dem Sinn haben die einen wahnsinnigen Druck für ihren Aktienkurs. Und leider ist das nicht ein Anreiz, um nachher die Jugendschutzthemen, ethische Themen rund um ihre algorithmischen Systeme wirklich einzuhalten. Von Art sind dann auch wie die Rollen so verteilt, dass irgendwie die Firmen die Produkte bauen, relativ skrupellos. Sie haben ja auch im Silicon Valley den Ausspruch «Move fast and break things», oder? Also zu sagen, sich schnell bewegen und Sachen mal kaputt machen. Oder der andere Ausspruch ist «Don't ask for permission, ask for forgiveness». Frag nicht um Erlaubnis, frag um Vergebung, vielleicht im Nachhinein oder zahl einfach das Geld, wenn sie dich nachher verwünschen. Das sind dann nicht unbedingt gerade so die Anreize, um sich im Vornherein ethisch zu verhalten.
Wenn das eben stimmt, was du sagst, und das kann ich nachvollziehen, dann muss man aber sagen, dann ist das auch mit den Regulierungen nicht ganz durchgedacht, oder? Dann bringe ich dir nur einen beschränkten Schutz. Und ich glaube, das zeigt eben auch, dass Regulierung oder auch technische Systeme reduziert sind. Auch wenn es mühsam ist, wir kommen nicht darum herum, dass wir selber fitter werden müssen, egal ob Erwachsene oder eben natürlich auch Kinder und Jugendliche. Wir sind auch ein Hebel, um probieren, mit dem besser umzugehen. Und je mehr natürlich auch Kinder Hobbys haben, soziale Kontakte, wo sie auch von aussen etwas machen oder wo sie selber etwas machen oder wo sie auch Social Media nutzen, um etwas zu produzieren und nicht nur konsumieren, weil das gibt es ja auch, zum Beispiel bei Social Media. Umso mehr sind sie natürlich auch nicht diesen Mechanismen ausgesetzt und ich glaube, die Mechanismen, die tun ja bei den meisten auch nicht unbedingt das Leben lang einen Schaden anrichten, sondern manchmal ist es einfach eine Phase, das ist zu viel, keine Frage. Aber ich glaube, wir kommen wirklich nicht darum herum, dass wir auch an unseren eigenen Kompetenz und unseren nicht sofort reagieren müssen, arbeiten. Wir können soziale Probleme nicht immer mit Technologie oder mit Regulierung lösen. Auch wenn das mühsam ist, aber je mehr man natürlich diesem System auch ausgesetzt ist, umso mehr wird es natürlich auch mit Peer Groups diskutiert, wird es in der Schule thematisiert, wird es im Idealfall auch mit den Eltern thematisiert. Also ich glaube, die Sensibilität ist da schon sehr, sehr gross, weil wir eben schon relativ lange Erfahrungen mit diesen problematischen Systemen haben.
Ich bin sehr einverstanden, dass gerade bei Eltern natürlich eine riesen Verantwortung ist, auch Kinder und Jugendlichen Angebote bieten, so dass man zusammen als Familie etwas unternimmt, dass man Möglichkeiten schafft, zum draussen spielen, statt vor dem Bildschirm sitzen. Ja, auch dafür sorgt, dass das soziale Umfeld irgendwie so gut wie möglich funktioniert. Ideal ist natürlich, wenn die Kids Sport machen oder Musik machen und auch durch das regelmässig rauskommen und soziale Aktivitäten mit anderen haben, die sozusagen fernab vom Bildschirm sind. Pfadi ist auch etwas Beliebtes, oder? Ist man draußen im Wald und hat frische Luft und Bewegung. Insofern, glaube ich, sind das schon die zentralen Rahmenbedingungen, die man auch als Eltern kann, so gut wie möglich unterstützen. Und dann sind natürlich auch die Schulen sehr gefragt mit Medienkompetenzförderung und auch Sensibilisierung und das Wissen über all die Tools zu verbreiten. Das ist sehr wichtig, aber ich glaube trotzdem, neben einer sinnvollen Erziehung und Medienkompetenzförderung braucht es eben auch so etwas wie Regulierung von diesen Firmen, dass sie zurückgebunden werden mit ihren skrupellosen Geschäftstaktiken. Und ich glaube einfach auch, die Alterslimiten, die jetzt im Moment sehr emotional diskutiert werden, die müssen auf den Tisch. Wie stehst du zu diesen Alterslimiten, die jetzt zum Beispiel Australien gerade eingeführt hat? Hat gesagt, wir wollen kein Social Media unter 16.
Ich kann die Forderung nachvollziehen. Ich bin aber nicht direkt in diesem Bereich tätig. Also mein Fokus ist ja wirklich auch eher ein bisschen die Unternehmen. Aber was man sicher kann sagen, ist gut, dass Australien das mal vormacht, weil ich habe das Gefühl, im Moment sind die Erwartungen wahnsinnig gross, also ein Social Media Verbot. Und ich zweifle daran, dass sich all die Vorstellungen, was das löst, dass sich die dann werden erfüllen. Da haben wir jetzt mal ein Experiment, wo wir zuschauen können. Im Moment sieht es ja ein bisschen so aus, dass die einen sagen, mal, den Jugendlichen geht es besser. Andere sagen, es sind gerade Minderheiten, die am meisten darunter leiden, wie sie sich nicht mehr vernetzen mit Gleichgesinnten, wie sie auch dort von Informationen abgeschnitten sind. Dass es auch Umgehungswege gibt. Also Jugendliche sind nicht dumm, wenn sie das wollen. Und das Verbot macht es vielleicht noch attraktiver, kommen etc. her. Also da bin ich sehr gespannt, wie denn das Fazit von Australien aussieht. Ich stehe dem kritisch gegenüber. Ich glaube, ein Verbot ist auch immer so ein bisschen Ultima Ratio, also der letzte Schritt. Weil, gell, es ist ein krasses Machtgefälle, wenn wir so etwas verbieten. Also Social Media ist nicht einfach nur böse, sondern es ist eine Plattform, wo du natürlich als Jugendlicher auch Informationen beziehst, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschst. Das ist nicht zu unterschätzen, dass das auch einen sehr sozialen Aspekt hat. Und ich glaube, wenn es um Jugendschutz geht, und das steckt schon im Wort, dann denken wir nur immer an Schutz. Aber auch gemäss der UNO-Kinderrechtskonvention geht es eben nicht nur um Schutz, sondern wir müssen uns je nach Thema auch überlegen, wo geht es darum, auch, dass sie teilhaben können, zum Beispiel an Informationen oder wo sie mitbestimmen können. Also ich glaube, das ist in der ganzen Diskussion wichtig. Wir alle wollen die Kinder und Jugendlichen schützen, aber die Schutzfunktion, die besteht einfach nicht per se nur aus einem Verbot.
Ich kann auch deiner Argumentation absolut folgen. Trotzdem bin ich persönlich für so eine Alterslimite, wo man den Schutz von Jugendlichen und übrigens auch von Eltern und Lehrpersonen ein bisschen mitbedenkt, weil viele von den Jugendlichen sind sogar für ein Verbot, weil sie sagen, wir sind eigentlich auch drauf, weil die anderen drauf sind. Und die Eltern sagen, wir lassen unsere Kinder drauf, weil wir nicht wollen, dass sie ausgeschlossen werden. Oder? Wir haben zum Beispiel bei Snapchat schon seit gefühlt 15 Jahren das Problem mit dem Flämmli oder mit der Freundschaftssymbolik. Wenn man jeden Tag jemandem auf Snapchat etwas schickt, dann entsteht so ein Flämmli. Und wenn das Flämmli ausgeht, wenn man es nicht jeden Tag schickt, dann ist das ein Symbol für eine nicht mehr bestehende Freundschaft im digitalen Zeitalter unter Jugendlichen. Und das ist so ein absurdes und perfides Druckmittel unter den Jugendlichen, um dort drauf zu sein und auch für die Eltern, dass sie das wie nicht verbieten können, weil dort alle mitmachen. TikTok ist auch so eine Sache und Instagram. Wenn dort die anderen nicht drauf wären, dann wäre der Druck gar nicht so da und auch die Eltern müssten nicht die ganze Zeit darauf achten, schliesse ich jetzt mein Kind aus. Ich glaube ja, man tut irgendwie ein bisschen vieles in einen Pott werfen. Also es wäre ja nicht so, dass das Internet gesperrt wäre für Jugendliche. Es gibt ja immer noch viele Websites. Es gibt übrigens auch bei SRF ein Treffen, eine Online-Community, wo sehr kinderfreundlich ist, wo man sich auch austauschen kann mit anderen, die eben optimal kuratiert ist und nicht mit dem algorithmischen Design, wo bewusst suchtgefährdend gestaltet ist, wie bei TikTok, Insta und den anderen. Und insofern, glaube ich, gibt es einfach immer noch sehr viele Möglichkeiten, auch über Messengers oder sich auszutauschen, mit anderen in Kontakt zu sein, über das Web, über Foren. Es ist nicht so, dass das ab von der Welt wäre. Man würde einfach diesen Firmen mal ein bisschen einen Riegel schieben, wo die psychologischen Vulnerabilitäten im Kindes- und Jugendalter, wo ganz besonders ausgeprägt sind, würde einfach dort mal sagen, so, jetzt ist fertig.
Ja, ich glaube, das ist generell auch ein bisschen schade, oder? Warum gibt es keine europäischen Alternativen oder warum gibt es keine Schweizer Alternativen, die das besser macht? Das ist sehr schade. Also wir haben zum Beispiel Plattformen, wir haben Ricardo statt eBay oder auch andere Sachen. Das wäre ja auch eine Chance, dass man sagt, wir machen es besser ohne die problematischen Maximierungen von Klicks und Aufmerksamkeit. Also da müssen wir uns auch in Europa ein bisschen an die Nase nehmen, oder? Warum ist das nicht möglich? Interessanterweise sind ja auch sehr viele Fachorganisationen in der Schweiz gegen so ein Verbot von Social Media. Also zum Beispiel die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen hat ein sehr gutes Papier geschrieben, das man sicher auch wird verlinken. Dann auch Pro Juventute hat gesagt, es braucht eine angepasste, differenzierte Form. Also man kann nicht einfach aufgrund vom Alter alle über den gleichen Leist schlagen, sondern man muss auch die Entwicklung anschauen. Es braucht auch ein bisschen etwas abgestuft. Und auch der Lehrerinnenverband ist dagegen. Also ich glaube, das Wichtige ist auch hier zu sehen, nicht jeder Jugendliche, der auf Social Media ist, hat per se ein Problem. Das ist sicher auch noch ein Aspekt, warum es viele Fachorganisationen von einem Verbot nicht ganz überzeugt sind. Und ich glaube, auch neben dem Verbot gibt es ja nach wie vor auch Regeln, die die Erwachsenen können anwenden können, die einen Einfluss haben auf die Kinder. Also ich würde sagen, so wie du sagst, mit einem Verbot ist man nicht von der Welt abgeschlossen. Genauso kann man aber auch sagen, es ist ja nicht so, dass alles möglich ist, wenn es kein Verbot gibt. Und manchmal ist halt bei solchen Fragen auch ein bisschen, ja, die ketzerische Frage, ist es denn echt ein grosses Bedürfnis von den Erwachsenen, von den Eltern, dass man sich ein bisschen Ruhe verschafft für so ein Verbot? Ist das wirklich im Interesse der Kinder? Weil ich glaube, bei den Kindern und Jugendlichen sind die Ansichten auch natürlich sehr unterschiedlich. Klar würde man sich manchmal wünschen, das gibt es vielleicht nicht, man hat weniger Stress. Aber es kommt ganz sicher wieder etwas anderes und dann hat man auch wieder Stress. Also das sind ja auch Phasen im Leben von einem Jugendlichen, wo man vielleicht auch einen sozialen Druck hat, den man am liebsten nicht hätte.
Auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass sehr viele Jugendliche, also eigentlich die Mehrheit, sind eigentlich sogar für ein Verbot. Die grosse Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung, rund 80%, sind gemäss einer Sotomo-Umfrage, also einer repräsentativen Umfrage, für ein Handyverbot in Schulen und auch Social-Media-Verbot. Ich bin selber sehr überrascht gewesen, als ich gesehen habe, dass der EKKJ, die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, wo ich übrigens auch schon Aufträge hatte und sehr gerne mit ihnen zusammengearbeitet habe, sich gegen ein Social-Media-Verbot ausgesprochen hat. Ich persönlich bin tatsächlich da nicht einverstanden. Ich kann die Argumente von gewissen Kinderschutzkonventionen etc. nachvollziehen. Ich verstehe aber die Gewichtung nicht, warum man sagt, das ist jetzt wichtiger, dass das Kind möglichst den Zugang könnte haben zu diesen algorithmisch kuratierten Plattformen. Sie können ja auch bei den Eltern mal etwas anschauen. Sie müssen ja nicht ein Recht auf einen eigenen Account haben. Sie können ja auch mal durchaus etwas, wo über die Eltern, können Sie bei Ihrem Lieblingssportler oder Lieblingsmusikerin irgendwie auf Instagram etwas mal anschauen oder sogar ein TikTok-Video. Aber einfach Sie dem auszusetzen, wo Sie wirklich neurologisch noch nicht bereit sind mit dem Frontallappen, das finde ich persönlich fahrlässig. Und darum bin ich ein bisschen überrascht gewesen, dass sowohl die EKKJ wie auch der LCH, der Lehrer- und Lehrerinnenverband, sich gegen ein Verbot aussprechen. Vielleicht können wir noch kurz zum Schluss besprechen wegen der technologischen Möglichkeiten, so ein Altersverbot durchzusetzen. Dort kommt ja aus der technologischen Community eigentlich raus, dass man gegen ein Verbot ist, weil die Technologiekonzerne sehr, sehr viele Daten müssten sammeln, um die Altersverifikation eigentlich durchzusetzen. Was ist dort deine Einschätzung?
Ich habe mich bei dem noch nicht vertieft, aber ich finde das schon ein wichtiger Punkt, oder? Dass man nachher nicht dort landet, dass sich jeder im Internet muss ausweisen muss oder dass man eigentlich nicht alle Daten den Tech-Unternehmen kennt und sie mit dem natürlich noch besser wissen, was uns gefallen könnte und wir dann dort dann eigentlich noch zusätzliches Targeting haben oder dass sie all die Informationen haben und genau wissen, wenn es dann die Alterslimite abläuft und dass man dann als Erwachsene umso stärker mit dem konfrontiert werden. Also das finde ich schon auch wichtig zu überlegen, wem denn so eine Verifizierung kommt. In der Schweiz ist ja noch nicht ganz klar, ob das politisch mehrheitsfähig ist, auch wenn 80% von der Bevölkerung das gerne möchte. Also das heisst, dass müssen wir schon auch schauen, ob das in der Umsetzung überhaupt praktikabel ist oder ob nur schon die Umsetzung selber wieder neue Probleme verursacht. EID könnte allenfalls eine Variante sein. Habe ich auch schon gelesen, unter anderem von Adrian Fichter in der Republik, dass das eine anonymisierte Möglichkeit wäre. Also die Daten werden nicht bei den Tech-Unternehmen, sondern sie würden dann wie akzeptieren, dass wenn man über die EID weiss, ja, das ist erfüllt, ohne irgendwelche Informationen zu haben, dass das dann könnte die Verifizierung ausmachen. Das leuchtet mir noch ein.
Genau, bei der EID wäre es ja so, dass man auch könnte sagen, sie dürfen nur aus dieser elektronischen Identitätskarte ablesen, ob jemand über 16 oder 18 ist. Das wäre ja dann auch im Alkoholbereich so der Fall, oder dass man nicht Namen und alle anderen Daten ablesen, sondern eben nur das abfragen. Ich glaube auch, das wäre allenfalls die einzige valable technische Möglichkeit. In allen anderen Fällen wäre ich auch dagegen, dass man das so für den Technologieunternehmen überlassen, dass sie dann sogar noch Pass- und ID-Unterlagen würden einfordern und noch mehr Daten hätten. Das wäre nicht mein Ziel, wenn ich sage Alterslimite.
Jugendliche sollten ja zum Beispiel auch keinen Zugriff auf pornografisches Material und auch das ist im Moment nicht sichergestellt. Das Parlament hat ja jetzt gerade auch über das beraten. Also wie kann man das verbessern? Das zeigt ein bisschen, dass man gerade in einer digitalen Welt in der Umsetzung zum Teil wirklich vor Schwierigkeiten stehen.
Das ist sehr schwierig, das durchsetzen. Ich glaube auch nicht an eine lückenlose Durchsetzung, genauso wie das bei Alkohol und Tabak hier auch nicht der Fall ist. Aber es wäre ein starkes Signal, wenn wir wieder sagen, grundsätzlich erst ab 16 ist das etwas, wo man halbwegs kann vertragen kann. Genauso wie Alkohol und Tabak in dem Alter ja auch noch nicht gerade besonders sinnvoll ist. Aber man hat doch schon eine gewisse Reife und kann anfangen, selber zu entscheiden. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp?
Ich könnte den Vortrag von Jutta Oberlin und Sarah Heuningen-Hühne empfehlen. Ich habe den Vortrag gehört am Winterkongress Ende Februar und ich habe den sehr eindrücklich gefunden, weil sie zeigen, welche Risiken sind Jugendliche in der Online-Welt ausgesetzt. Interessanterweise sind sie auch gegen ein Social Media und gegen ein Smartphone-Verbot. Aber sie zeigen ganz klar, dass Eltern zum Teil stark auch in die Offline-Risiken investiert, also zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man müsse jetzt Kind irgendwie in die Schule bringen mit dem Auto, weil irgendetwas Schlimmes könnte auf dem Weg passieren. Und sie sagen, die eigentlichen Probleme oder sehr viele Probleme sind in der Online-Welt und da schauen die Eltern zum Teil noch ein bisschen zu wenig her, sind natürlich auch viel komplexer. Aber diesen Vortrag kann ich sehr empfehlen, tun wir in die Shownote.
Ja, ich habe etwas ganz anders, themenfremdes mitgebracht. Und zwar möchte ich zwei Instagram-Kanäle empfehlen, wo ja auch ein bisschen zeigt, dass ich selber überhaupt nicht gegen diese Plattformen bin. Nämlich gibt es zwei Kanäle auf Instagram, die sehr spannende neue Infos und Videos jeweils bieten zum Thema KI und Robotik. Der eine Kanal heisst evolving.ai, also geschrieben evolving.ai. Und der zweite Kanal heisst uncover.robotics. Das kann ich sehr empfehlen, dass man diesen Kanal folgt. Da hat es immer wieder sehr spannende News aus dem sehr schnell sich wandelnden Bereich von der künstlichen Intelligenz und der Robotik. Vielen Dank fürs Gespräch, Cornelia. Und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heisst, Diethelm und Genner.